Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung zu später Stunde und mit zwei sehr interessanten Gesprächspartnern, weshalb wir insbesondere mit Blick auf diesen Mann nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern stattdessen ein ehrliches Gespräch führen wollen über eine ziemlich bittere Lage. 2025 hat er neulich gesagt, 2025 wird das härteste Jahr meiner Amtszeit. Dazu muss man wissen, dass dieser Mann seit 2011 bereits im Amt ist. Wenn er also so etwas sagt, dann muss es ernst sein. Und das ist es auch. Allein in der Metall- und Elektroindustrie sind in den letzten Jahren fast 140.000 Jobs, glaube ich, weggefallen. Viele bei ihm. Und jetzt schlägt die Krise in der Autoindustrie so richtig durch. Zehntausende Arbeitsplätze bedroht. Alte Absatzmärkte, China, die USA, fast weg. Das Erfolgsmodell Baden-Württemberg funktioniert nicht mehr. So hat es Benjamin Wagener, glaube ich, neulich in der FAZ beschrieben. Was also ist der Plan? Was ist sein Plan? Das fragen wir den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, das Ländle, in dem Winfried Kretschmann schon so lange regiert, ist in Wahrheit das Land der Weltmarktführer. So hat sie es neulich beschrieben, eine der profiliertesten Wirtschaftsjournalistinnen des Landes. Und wer früher beim Daimler schaffte, sagt sie, der blieb da bis zur Rente. Das ist vorbei. Allein bei Mercedes könnten bis zu 10.000 Stellen wegfallen in den nächsten Jahren. Der Strukturwandel wird zum Strukturbruch. Nur eine Zahl dazu. Allein Porsche hat in den letzten Wochen durch die Zölle in Amerika, glaube ich, ungefähr 100 Millionen verloren. Baden-Württembergs Wirtschaft wird im kommenden Jahr um 0,7% schrumpfen. Das hat, sagt sie, auch mit politischer Unsicherheit zu tun. Die Wirtschaft ist zutiefst verunsichert durch das ständige Hin und Her, auch der Politik. Mal rein in die E-Mobilität, dann wieder raus, dann wieder rein. Die Leute haben alle ein Schleudertrauma, sagte sie neulich, von diesem ständigen Hin und Her. Herzlich willkommen, Sonja Alvarez. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend Ihnen beiden. Herr Kretschmann, vielleicht die erste Frage an Sie. Was hat Sie heute mehr beschäftigt? Die 43% Gewinneinbruch beim Daimler oder die 84% Zustimmung der SPD-Mitglieder für den Koalitionsvertrag? Wobei, das hatte ich noch mal nachgelesen, nur 56% haben überhaupt mitgemacht.
Also mit dem zweiten habe ich gerechnet. Das hat mich jetzt nun wirklich nicht überrascht. Das habe ich so gesehen abgehakt.
Das heißt, mit dem Einbruch haben Sie nicht gerechnet von Mercedes?
Doch, mit dem habe ich gerechnet. Das hat mich natürlich schon etwas mehr bewegt. Mhm. Aber dass die SPD-Basis dem zustimmen wird, war eigentlich wirklich klar. Mhm. Daran habe ich nicht gezweifelt. Aber ich meine, es ist klar, wir wissen das jetzt schon seit Längerem nicht, der Markt in China ist in wenigen Jahren richtig zusammengebrochen. Und jetzt die Zölle und die Zolldrohungen aus den USA nicht. Wir sind in einer wirklichen Zangenbewegung.
Genau.
Muss ja mal die Größenordnung sehen. Die Absatzzahlen unserer Automobilindustrie nach China, die waren ja um die 25%, etwas drunter, aber mal größenordnungsmäßig.
Jedes vierte Auto ging nach China.
Ja, und das ist einfach vorbei. Mhm.
Über diese Krise und den Gewinneinbruch, das ist ja bei anderen ähnlich, wollen wir gleich noch mal sprechen, würde gerne vorhin noch mal kurz ein paar politische Dinge mit Ihnen abarbeiten, Herr Kretschmann. Hätten Sie als SPD-Mitglied diesem Koalitionsvertrag zugestimmt? Ist das ein guter Vertrag? Wird der sozusagen den Anforderungen gerecht?
Politik heißt, an Alternativen zu denken. Was wäre denn die Alternative gewesen, dem nicht zuzustimmen?
Ja, aber nochmal die Frage, sind da die Antworten drin, inhaltlich, die wir jetzt geben müssen? Ich höre hier immer wieder so Sätze wie, das ist die letzte Chance, das ist die letzte Patrone, die wir da gerade jetzt haben. Das heißt, offensichtlich ist allen klar, dass was passieren muss. Wenn Sie das lesen, haben Sie das Gefühl, das ist dann auch jetzt in Politik gegossen worden?
Ich regiere jetzt fast 15 Jahre und ich überschätze Koalitionsverträge nicht.
Das heißt, das, was da drin steht, ist gar nicht so wichtig, meinen Sie? Was ist für Sie der wichtigste Punkt, der da drin steht?
Ja, der wichtigste Punkt, was jetzt die Wirtschaft betrifft, ist wirklich das, was man unter Bürokratieabbau firmiert. Denn das ist es, was wir machen können. Die meisten Regeln kommen ja aus der Politik. Das können wir also selber ändern. Mhm. Und der Dschungel der Bürokratie, der ist inzwischen nicht mehr durchdringbar. Und mir ist manchmal schleierhaft, wie es dazu überhaupt kommen konnte, in 7 Jahrzehnten solch ein Gestrüpp wachsen zu lassen. Und das müssten wir sehr schnell lichten. Das ist für die Wirtschaft erstmal die klarste Botschaft, weil die kann man auch wirklich erfüllen. Mhm. Allerdings auch nicht von heute auf morgen. Wobei Bürokratieabbau kein guter Begriff ist. Weil das intendiert, als ging es ohne sie. Das wird nicht der Fall sein. Ich hatte jetzt den Kollegen aus Andalusien, den Ministerpräsidenten aus Andalusien, der sprach in seiner Rede 7-mal von Simplification, also Vereinfachung, Simplification. Das ist das, was wir brauchen, und zwar sehr robust.
Sie sagen das jetzt sehr robust. Aber die Frage ist, warum kriegen wir das so nicht hin? Ich meine, da sitzt jetzt jemand, der
sagt... Das kriegen wir hin.
Sie sagen gerade selber, wir haben das in 7 Jahrzehnten aufgebaut. Und Bürokratie könnte man ja auch verstehen als sozusagen den gesetzgewordenen Anspruch des Bürgers gegenüber dem Staat. Ne? Das ist es ja auch.
Klar. Das heißt, es hat Ursachen.
Genau, das hat Ursachen. Menschen entwickeln daraus auch Ansprüche. Und von diesen Ansprüchen zurückzugehen, ist sehr, sehr schwer. Das ist eine Zumutung für Leute.
Ja, so ist es. Und da werden sich manche wundern. Man, das klingt jetzt ganz großartig.
Ja, an welchen Stellen würden sich Leute wundern, wenn es so geht, wie sie es möchten?
Also wir ändern gerade die Landesbauordnung. Da haben wir jetzt eine Genehmigungsfiktion, nennt sich das. Das heißt, wenn nach 3 Monaten der Antrag nicht beschieden ist, dann gilt der Antrag, der gestellte Bauantrag. So, da bin ich mal gespannt, was geschieht, wenn jetzt mal das so läuft und dann ist was nicht in Ordnung.
So.
Dann werden alle sagen, wie konntet ihr sowas machen? Also hinter, das haben Sie ganz richtig gesagt, dahinter stehen Ansprüche, Sicherheit, Einzelfallgerechtigkeit, Haftungsfragen.
Genau.
Und ich merke das jetzt bei der Grundsteuer. 1,7 Millionen Einsprüche.
Einsprüche? 1,7 Millionen?
Ja, 1,7 Millionen Einsprüche in Baden-Württemberg. Und die Leserbriefspalten sind voll.
So.
Und natürlich schreiben ja nicht die, die weniger bezahlen müssen, sondern nur die, die mehr bezahlen müssen. Genau. Gibt es natürlich auch Ausreißer, das ist ein richtiges Problem, keine Frage. Aber es ist halt die Logik des Spruchs des Bundesverfassungsgerichts. Es war ungerecht, weil die Einheitswerte längst überholt sind. Logischerweise müssen nachher manche mehr und andere weniger zahlen. Sonst hätte man ja das gar nicht machen müssen. Und wenn ich sage, also die, die jetzt mehr zahlen müssen, die haben natürlich nach der Logik des Bundesverfassungsgerichts lange Jahre zu wenig bezahlt. Ich finde, das ist schwer zu widerlegen, die Logik. Aber es sind natürlich alle empört und beleidigt, wenn ich sowas sage. Also ich will damit sagen, es ist ein gutes Beispiel. Und ich prophezeie, meine Nachfolger werden dieses Gesetz höchstwahrscheinlich novellieren. Das heißt, wird schon wieder ein bisschen breiter.
Genau.
Geht wieder ein Stück auf Einzelfallgerechtigkeit.
Da nochmal eine Ausnahme, also, hier eine Ausnahme. Und so wächst das dann.
So wächst das. Und deswegen ist das letztlich eine Frage, was erwarten wir vom Staat? Mhm. Was ist unsere eigene Verantwortung? Was ist ein Lebensrisiko? Welche muss tatsächlich der Staat oder eine Versicherung unternehmen? Was muss ich selber tragen? Das sind große Debatten, die dem folgen werden.
Ist total interessant, was Sie da gerade aufmachen. War jetzt gar nicht geplant, aber ich muss da einmal rein, weil es so interessant ist. Würden Sie sagen, das Verhältnis von Staat und Bürger hat sich auf eine ungute Weise sozusagen verändert? Also der Staat, der immer mehr in die Rolle des Dienstleisters kommt, der zu liefern hat, weil er sehr, sehr große Ansprüche und Anspruchsdenken aufgebaut hat in den letzten Jahren. Ich habe das neulich gesehen, 50 Milliarden allein für Bürgergeld. Da denke ich, was läuft da schief? Das kann nicht sein. In einer Zeit, in der wir Fachkräftemangel haben, überall, geben wir 50 Milliarden für Bürgergeld aus. Wie kann das sein?
Sag mal so, das hat sich tatsächlich so ein bisschen eingeschliffen. Der verstorbene Wolfgang Schäuble hat es ein bisschen auf den Punkt gebracht. Viele Bürger betrachten den Staat wie einen Supermarkt, nicht? Der tolle Angebote machen kann, die man dann quasi zu Billigpreisen holen kann. Das ist der Staat nicht. Jetzt formuliere ich es mal ein bisschen vorsichtiger wie Sie. Wir müssen das Verhältnis von Staat, Markt und Bürgergesellschaft immer wieder neu aushandeln. Und das, was wir machen werden, was unter dem der Vereinfachung läuft, ist in Wirklichkeit solch ein Aushandlungsprozess. Und um den werden wir nicht rumkommen. Und der wird nicht lustig.
Dabei gucken Sie so lustig. Sie haben das neulich gesagt. Ich bin jetzt 76. Ich arbeite 12 Stunden am Tag. Und es ist allen anderen zuzumuten, dass sie auch mehr arbeiten.
Nicht allen, die es können. Wenn man gesund ist,
nein, das ist
keine Kinder aufziehen muss und keine Angehörigen.
Das ist schon klar. Das steht immer vor der Klammer. Also habe ich Sie verstanden. Ja. Sie muten den Leuten sozusagen zu, ihr müsst alle mehr arbeiten.
Ja, ist doch aber auch ganz klar.
Ja, das sagen Sie so.
Ja. Was kann man das natürlich sagen, hallo Herr Kretschmann, warum sind wir dann so wohlhabend geworden? Ja, das ist ein gutes Argument.
Sie kennen ja viele Argumente dagegen.
Warum? Weil wir wettbewerbsfähige Produkte produziert haben. Wir haben Produkte produziert, die andere nicht produzieren konnten oder nicht so gut oder nicht so preiswert. Mhm. Jetzt werden wir angegriffen, etwa von China mit sehr guten Produkten zu ganz anderen Preisen.
Richtig.
Da muss doch jedem klar sein, mit weniger, noch weniger arbeiten, wie soll denn das gehen? Weniger arbeiten, vor allem bei Lohnausgleich, kann ich doch nur dann, wenn ich immer die Nase im Produktivitätsfortschritt ein Stück vorne habe, dann kann ich das machen.
Ausgleichen, genau.
Und diese Waren exportieren. Sind da die Exportregion Europas, dann funktioniert. Aber wenn die Lage anders ist, weil jemand zum Beispiel mit Zöllen reagiert oder der andere mit guten, billigen Produkten, weil er andere Bedingungen hat, dann muss man zumindest in der Phase, bis man wieder selber so weit ist, dass man die besten Produkte der Welt macht, in der Zeit muss man doch ranklotzen und mehr arbeiten, bis man vielleicht wieder in eine Phase kommt, wo man sich das leisten kann, weil man besser ist als andere. Nur wenn man besser ist als andere, stimmt die Gleichung, ja, wir arbeiten weniger, dafür sind wir kreativer.
Ich meine, Sie sagen das mit so viel Werbe, dass hier der ganze Pudding wackelt, auf dem wir gerade sitzen, weil ich das Gefühl habe, Sie wollen eigentlich schon mit anfassen und Sie tun das auch deswegen, weil Sie wissen, dass Sie auf Widerstand stoßen werden. Dann kommt Verdi und sagt, wir wollen jetzt aber 3 Tage mehr Urlaub. Was fällt Ihnen dazu ein?
Nichts. Fällt mir nichts mehr ein, wie man so sagt.
Aber das ist die Haltung.
Ja, und die Haltung müssen wir brechen. Also wir müssen schon versuchen, einen Mentalitätsschub hinzubekommen, dass die Leute aufwachen. Die Welt ist völlig anders. Es kommt ja dazu, wir müssen ja jetzt viel mehr für Verteidigung ausgeben. Das Geld haben wir vorher für andere Dinge ausgeben können. Es kommt ja noch dazu. Und das sind keine geringen Summen. Da muss man einfach aufwachen und sagen, die Welt hat sich dramatisch verändert und das, was man gewohnt ist, läuft jetzt nicht mehr einfach so weiter.
Wie bringen wir, ich habe vorhin das Bürgergeld erwähnt, ich schaue schon die ganze Zeit zu Frau Alvarez, komme gleich zu Ihnen, aber weil wir gerade dabei sind, Herr Kretschmann, wie bringen wir denn Leute, die nicht arbeiten, vielleicht auch nicht wollen, nicht bereit sind, das zu tun, was Sie sagen. Wir reden nicht von denen, die es nicht können. Das ist immer vor der Klammer. Wie bringen wir denen dazu, das zu verändern? Wie bringen wir Leute dazu, nicht im Bürgergeld zu sein und vielleicht schwarz zu arbeiten? Ein Thema, das die Politik großräumig umfährt. Ich kann Ihnen das nur von einem Besuch in Syrien schildern, war vor ein paar Wochen mit einem Kamerateam in Syrien unterwegs. Da trifft man Syrer, die jetzt die Chance nutzen, ihre Familien wieder zu besuchen, die hier in Deutschland leben. Und die sagen, warum lasst ihr das zu? Warum lasst ihr zu, dass Leute im Bürgergeld sind und schwarz arbeiten? Wieso lasst ihr das als Staat zu? Warum tun wir das?
Ja, Schwarzarbeit lassen wir eigentlich überhaupt nicht zu. Die ist ja gar nicht erlaubt. Dazu bedarf es keiner neuen Erkenntnisse. Nur da dahinter zu kommen, das ist ja noch mal ein anderes Thema. Also das ist eigentlich klar, Schwarzarbeit ist ja gar nicht erlaubt.
Naja, was dahinter ist, ist ja die Idee sozusagen, du kannst es dir, wenn du es nicht willst, kannst du sozusagen mit Hilfe vom Bürgergeld dir das Leben so organisieren, dass es reicht. Hast die zwei wichtigsten Dinge, um die es im Leben geht, wenn du in einer Stadt lebst, Miete und Energie, also Heizung, bezahlt. Und dann machst du noch ein bisschen was links und rechts.
Ja, da gab es ja mal,
das ist dieses Mentalitätsthema,
mal die Agenda eines Bundeskanzlers, Gerhard Schröder, die hieß Fordern und Fördern. Das ist dann erstaunlicherweise ziemlich in Misskredit geraten, aber das ist richtig. Die Überschrift stimmt einfach und so muss man damit umgehen. Das heißt, man muss den Anreiz erhöhen, dass gearbeitet wird.
Würden Sie das heute noch mal so machen? Brauchen wir so eine Agenda?
Ja, zweifelsohne natürlich nicht genau so, wie er es gemacht hat. Aber der Geist der Agenda war der richtige. In Krisen muss man schlichtweg mehr arbeiten. Ja? Und wenn man die Krise überwunden hat, ist man vielleicht, ob wir jemals wieder in die Situation kommen, ist eine ganz andere Frage, ist man vielleicht wieder in der Situation, dass man wieder weniger arbeiten muss. Oder jedenfalls geht es ja jetzt erstmal darum, dass wir nicht immer noch weniger arbeiten.
Frau Alvarez, ist ein besonderer Moment. Ich habe das lange nicht gehört von einem Politiker aus der allerersten Reihe, dass der sich hier hinsetzt und so deutlich sagt, wir müssen mehr arbeiten. Ganz pauschal, mit denen, die es nicht können, außen vor gelassen. Das ist immer klar. Aber ganz pauschal, simple Wahrheit, wir müssen mehr arbeiten. Hat er recht?
Ja, natürlich hat Herr Kretschmann recht. Da kann ich ihm nur zustimmen. Und er hat jetzt ja gerade auch schon über die Agenda gesprochen. Wir brauchen unbedingt diesen Agenda-Moment in unserem Land. Die berühmte Ruckrede ist da vorhergegangen. Dieser Ruck hätte eigentlich schon längst durch das Land gehen müssen. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik droht uns jetzt das dritte Rezessionsjahr hintereinander. Wir sind in den Wettbewerbsrankings nach hinten durchgereicht worden.
Das dritte Mal, ne?
Ja, das hat es eben in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Und wir sehen aber eben nicht diesen Ruck, der durchs Land geht. Und ich sehe ihn auch nicht im Koalitionsvertrag tatsächlich wieder gespiegelt. Es ist auch die Frage, inwieweit die Union, die da mehr machen möchte, das auch mit dem Koalitionspartner SPD dann durchsetzen wird. Also wenn wir nochmal auf die Zahlen schauen, pro Kopf wird im Jahr in Deutschland im Schnitt 1.343 Stunden gearbeitet. Damit ist Deutschland weit abgeschlagen. Also der OECD-Durchschnitt liegt bei 1.800.
Der Jahresarbeitszeit.
Ja, genau.
Jahresarbeitszeit.
Und was vergleichen wir ganz hinten?
Ja, aber was vergleichen wir jetzt? Vollzeit
genau,
arbeiten
genau.
Wir vergleichen nur Vollzeit.
Genau, und das
Teilzeit geht da nicht mit rein.
Ja, doch, insgesamt.
Okay.
Genau. Man kann es auch noch mal auf die Wochenarbeitszeit runterbrechen. Das sind 34,5 Stunden pro Woche. Also weit entfernt eigentlich von einer 40-Stunden-Woche. Was eben auch daran liegt, dass wir eine Teilzeitrepublik geworden sind. Ja, 40% der Menschen arbeiten heute in Teilzeit.
Das meine ich. Das finde ich interessant, weil, und das muss man auch mal sauber rausarbeiten, finde ich, das individuelle Gefühl vieler Menschen ist, ich arbeite von morgens bis abends. Viele da draußen kämpfen sehr, sehr hart. Und es ist nicht mehr gemütlich in diesem Land an vielen Ecken. Und wenn die sowas hören, wenn die hören, ihr müsst jetzt alle mal mehr arbeiten und jetzt strengt euch mal an und dann kommt noch Geier Sturzflug um die Ecke, dann wird wieder die Hände gespuckt und so weiter, dann sagen die, habt ihr einen Vogel, ich mach doch schon, was geht und es reicht trotzdem nicht. Das heißt, sind wir auf der richtigen Spur, wenn wir sagen, das hat auch was mit der Teilzeitthematik in Deutschland zu tun und die wiederum hat womit zu tun? Warum arbeiten so viele Menschen in Deutschland in Teilzeit?
Ja, natürlich hat das was damit zu tun. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass eben viele Frauen in Teilzeit arbeiten. Das ist ein Fach- und Arbeitskräftepotenzial, was verloren geht. Ich möchte allerdings betonen, dass es natürlich Frauen sind, die auch sehr viel Familienarbeit machen. Die machen morgens dann ihren Job oder sie sind nachts als Nachtschwester wirklich eingebunden und müssen dann eben noch die Familienarbeitszeit stemmen, die unbezahlte. Das sollte in Deutschland im Jahr 2025 eigentlich austarierter sein. Ja, ist
das ist der Grund, warum wir auf die Gesamtarbeitsstundenzahl gesehen so weit hinten liegen.
Genau.
Ja. Nicht, dass wir faul sind, sondern
weil es kommt natürlich hinzu, dass wir ja auch recht üppige Urlaubstagsregelungen haben. Wir kommen dazu auch, dass wir inzwischen recht hohen Krankheitsstand ja haben mit 15 Arbeitstagen im Jahr. Also es ist auch eine Frage, das wurde schon diskutiert.
Wie hoch ist der Durchschnitt?
15 Tage.
Krankenstand.
Ja, genau.
Der kommt auf die 30 Tage Urlaub obendrauf?
Nein, das kommt nicht obendrauf, aber das ist jetzt der
Nein, ich meine, aber wenn das der Schnitt ist,
ja, klar.
Dann kommt der quasi obendrauf.
Ja,
damit habe ich nicht gesagt, dass das genau, Urlaub ist.
Krankheitstage sind selbstverständlich keine Urlaubstage.
Nee, aber was ich sagen will, ist, das heißt, der Arbeitnehmer fehlt dem Unternehmen an 45 Tagen im Jahr. Genau. Darauf will ich hinaus. Amerika hat 10, 11 Urlaubstage.
Ja. Genau. Nun ist die Frage, ob das jetzt amerikanische Verhältnisse da maßgeblich sein sollen. Aber auch die Schweizer haben beispielsweise
arbeiten 200 Stunden mehr.
Genau. Die Schweizer haben deutlich weniger eben Urlaubstage im Schnitt 20 eben arbeiten, aber eben deutlich mehr, auch eine höhere Wochenarbeitszeit. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es unseren Nachbarn jetzt irgendwie schlechter geht.
Jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass wir haben schon auch Hausaufgaben zu machen, zum Beispiel Kinderbetreuung. Nicht, wir haben einfach nicht genug Erzieherinnen, nicht, und deswegen hakt's da
das
enorm,
ich.
Nicht. Das ist jetzt eine Aufgabe, die die Politik und vor allem die Kommunen, die sind ja dafür zuständig, zu stemmen haben. Aber es fehlt uns da an Personal. Nicht, das ist da der Hauptgrund. Jetzt fasert das natürlich aus. Nicht, jetzt stellen wir zumal fest, dass nicht wenige aufhören. Nicht, weil pädagogische Berufe extrem herausfordernd sind heute, nicht? Das heißt, wir brauchen mehr als jetzt nur, sagen wir, müssen wir schaffen, brauchen auch mehr Disziplin, zum Beispiel in der Erziehung.
Das
ist aber wichtig, die Erziehungspartnerschaft zum Beispiel zwischen Schulen und Elternhaus, die müssen wir wieder besser hergestellt bekommen, dass beide am gleichen Strang ziehen.
Was heißt das? Wir brauchen mehr Strenge? Klarere Erziehung, klarere Regeln, was heißt das?
Ja, Klarheit. Klarheit, ja.
Klar, was ist Klarheit? Regeln, ist das ein anderes Wort für Strenge? Oder was
an
ist
die
das?
Man sich halten muss, nicht? Und das ist jetzt nur ein Beispiel, nicht? Das macht mir auch Sorgen, nicht? Auch an den Rändern der Erziehung, die sogenannten Helikoptereltern, nicht? Die kümmern sich vielleicht zu viel und haben zu wenig Vertrauen in die Lehrerschaft. Andere kümmern sich zu wenig. Da kommen die Kinder noch nicht mal mit einem Frühstück in die Schule. Also ich will sagen, es muss insgesamt ein Mentalitätsruck durch die Gesellschaft gehen. Und der muss heißen, wir müssen uns auf vielen Gebieten einfach wieder anstrengen, richtig. Ja. Es sei denn, wir sind damit zufrieden, dass wir aus der Champions League absteigen und erhebliche Wohlstandseinbußen bereit sind, in Kauf zu nehmen. Also ich bin jetzt gar nicht der fanatische, leistungsorientierte Mensch, ist gar nicht so. Aber was nicht geht, ist zu glauben, ich glaube, das hatten wir in Ihrer letzten Sendung, wo eine junge Frau, damals noch bei den Grünen, 20-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich gefordert hat. Das ist einfach illusionär und Fantasterei. Nicht, dann geht es. Wenn wir bescheidener leben wollen, unseren materiellen Wohlstand mit weniger zufrieden sind, dann kann man sowas machen. Aber den Eindruck habe ich nicht.
Wir sind ja in die genau gegensätzliche Richtung unterwegs. Aber jetzt mal ganz konkret und ganz ist mal hart gemacht. Sie haben, glaube ich, die meisten Feiertage in Deutschland, in Baden-Württemberg. Welchen nehmen wir hinweg?
Ja, ich meine, da sind Sie jetzt bei mir nicht so an der richtigen Adresse.
Warum nicht?
Ich bin ein praktizierender Christ und jetzt weiß ich nicht, warum sich alle sofort auf die Feiertage stürzen.
Okay, dann sagen
wir. Welchen sollen wir denn abschaffen?
Frage ich Sie.
Ostern oder was?
Pfingstmontag beispielsweise.
Welchen haben Sie denn mehr als Pfingstmontag zum Beispiel, schlägt Frau Alvarez vor?
Ja, aber warum gerade das?
Warum denn gerade nicht?
Ich meine, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, mehr zu arbeiten. Urlaub ist genannt worden.
Würden Sie Urlaub streichen?
Feiertage sind genannt worden. Die Frage ist, der Lebensarbeitszeit ist ja nicht ganz unwichtig.
Genau, wo würden Sie ansetzen, Herr Kretschmann, konkret?
Nee, das müssen wir aushandeln.
Wie viele Urlaubstage? 20 reichen?
Also, tut mir leid, darauf lasse ich mich jetzt wirklich nicht ein.
Naja, wir brauchen Ideen. Und irgendwo müssen wir ansetzen. Müssen wir länger arbeiten. Das wäre die andere Lösung. Wie lange?
Und es ist aber eine Frage der Rentenreform. Es ist nicht meine Aufgabe. Dazu haben wir jetzt bald einen neuen Bundeskanzler.
Sie sind jetzt 76, Herr Kretschmann. Sie können alles sagen. Betrifft Sie auch bald? Sie arbeiten jetzt bis 76. Sie sagen sich, zieh durch bis zum Schluss. Das heißt also, Sie sind das leuchtende Beispiel, wenn es darum geht, zu zeigen, was alles noch geht.
Kann man so sehen.
Wie lange kann man den Leuten, so sie gesund sind, immer alles vor der Klammer, zumuten zu arbeiten?
Nein, schauen Sie, das sind Aushandlungsprozesse. Es ist mir wichtig, dieses Wort.
Nee, das verstehe ich.
Das muss man aushandeln. Ja? Mhm. Und das ist sicher eine Schwäche in dem Koalitionsvertrag, dass das sehr, sehr wolkig ist, ja, was jetzt die ganze Rentenfrage ist. Ja, stürzt man sich natürlich, alle stürzen sich aufs Bürgergeld, nicht? Da ist man erstmal fein raus. Ja. Aber die großen Posten sind ganz andere.
Ja? Nämlich?
Ja, wie zum Beispiel die Rentenfrage. Wie die Frage, wie viele Urlaubstage haben wir, wie viele Feiertage haben wir und so weiter.
Aber ich meine, die Grünen haben ja in der Ampel auch die Möglichkeit gehabt, gerade an diese Themen auch anzugehen und haben es ja eben nicht gemacht. Es gab keine wirklichen Vorschläge, wie jetzt eben da die Sozialbeiträge nach unten korrigiert werden könnten oder eben in der Rente eine echte Reform möglich wäre. Das sind ja auch dann 3 verlorene Jahre gewesen.
Ja, das stimmt. In der Frage ist nichts gelaufen. Das kann man nicht bestreiten.
Und da läuft schon so lange nichts.
Ja, ich meine, daran sieht man, dass das schwierige Fragen sind.
Verstehe ich alles?
Darum habe ich jetzt, glaube ich, zum 5. Mal den Begriff Aushandlungsprozesse gemacht. Und das dürfen wir nicht verlieren.
Sie waren mal Lehrer, Herr Kretschmann. Sie haben immer die Jungen im Blick. Ich weiß noch, für mich einer der schönsten Momente in dieser Sendung. Ich habe Sie mal gefragt, was muss ein guter Lehrer mitbringen? Dann haben Sie damals die sehr schöne Antwort gegeben, er muss erst mal Kinder mögen. Und wenn man Kinder mag und diese junge Generation mag, und das teilen wir, glaube ich, alle 3 hier, dann muss man doch sagen, die können uns doch nicht egal sein. Da können wir doch nicht irgendwie die ganze Zeit drumherum reden und sagen, macht jetzt irgendeine Kommission. Wenn Sie sagen, man muss das aushandeln, muss man natürlich mal wissen, worüber handeln wir denn überhaupt?
Aber erstmal haben wir zum Beispiel eine Frühverrentung mit 63.
Also Rente mit 63 war...
Nein, und das sind... Und wenn ich die Debatten verfolge, denke ich, die ganze Nation besteht aus Dachdeckern. Ja, immer kommt der Dachdecker.
Ja. Ja, der kommt immer.
Immer.
Dabei geht der Dachdecker ja deutlich früher in Rente.
Und
das ist ja das Lustige.
In Wirklichkeit ist festgestellt worden, dass mindestens 2/3 von
Menschen keine Dachdecker sind.
Die haben keine schweren körperlichen Arbeiten hinter sich. Also das ist einfach nur ein vorgeschobenes Argument. Wir haben ja immer gesagt, die können.
Genau.
Ja, immer darum geht es, die können. Hm. Da muss man einfach sagen, das kann man nun wirklich durch Fakten feststellen, dass das zu weiten Teilen eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Dass die Leute nicht, wie wir Schwaben sagen, verschafft sind und nicht mehr können.
Verschafft, ja. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit der Anspruchshaltung, die der Staat ja auch selber sozusagen dann hervorruft, indem er dann solche, manche nennen es Geschenke, ich würde das nicht Geschenk nennen, aber auf jeden Fall soziale Wohltaten sind das in gewisser Weise, wenn Sie sagen, 2/3 sind ja gar nicht körperlich beeinträchtigt, die könnten dann noch weitermachen. Frau Alvarez, wie lösen wir das denn? Also wo geht denn da die Reise hin? Ja. In den nächsten Jahren. Ich fand ja, es gab einen sehr interessanten Moment, Friedrich Merz, und da habe ich das erste Mal seit langer Zeit jetzt wirklich Hoffnung bekommen. Der stellt sich hin und sagt, die sagen, Sozialstaatsreform, Rentenreform habt ihr außen vor gelassen, da müsst ihr echt was tun, das ist alles noch überhaupt nicht ausgegoren und so, die haben recht. Da dachte ich, das ist doch schon mal deutlich besser als alles, was wir in 16 Jahren Angela Merkel und auch in 3 Jahren Olaf Scholz gehört haben. Das hätten die so nie gesagt.
Ja, wenn Sie fragen, wohin die Reise geht, dann muss man sagen, die Reise geht volle Fahrt gegen die Wand. Ja, also wir haben 7 Millionen jetzt Rentner, die bis 2035 den Arbeitsmarkt verlassen werden. Dass jeder 3. Euro geht heute schon aus dem Haushalt geht eben schon in die Rente. Das ist der größte Haushaltsposten. Mhm. Es ist doch klar, dass es so nicht weitergehen kann. Und was macht jetzt eben die große Koalition, die ja eigentlich gerade eben von den Kräfteverhältnissen in der Lage sein soll, sollte, so eine Reform zu stemmen. Sie macht eine Kommission, ja, die sich jetzt erstmal mit dieser Frage beschäftigen soll, wo wir eigentlich alle die Antwort drauf kennen, nämlich dass die Renten, das Renteneintrittsalter der Lebenserwartung angepasst werden muss und dass eben auch die Rente mit 63 nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, also die Koalition will einen, die träumt von einer Mondmission, aber an diesen Moonshot, der so dringend gebraucht werden würde, traut sie sich eben nicht dran.
Und deswegen brauchen wir ja erstmal einen Mentalitätswandel. Nicht? Wir können ja jetzt nicht in unserer Sendung aushandeln, Feiertage, Lebensarbeitszeit. Das können wir nicht. Aber
Sie wollen den Ruck sagen kann,
bevor nicht ein Ruck durch die Nation geht, dass das der Fall sein muss, wenn wir unseren Wohlstand nicht richtig verlieren wollen. Wenn wir den Konsens haben, dass mal eine große Mehrheit einsieht, dass da was geschehen muss, dann kommen wir ja bei den beim Aushandlungsprozess nicht weiter. Wenn Sie einen Aushandlungsprozess machen, muss schon klar mal sagen, was wollen Sie eigentlich? Man kann ja nicht aushandeln, dass wir irgendwie wieder mehr arbeiten müssen, auch im Vergleich zu anderen Nationen, wenn schon darüber gar kein Konsens besteht. Das heißt, die Frage, ob wir nicht mehr arbeiten müssen, mal insgesamt dies können, ist erstmal nicht eine Frage eines Aushandlungsprozesses, sondern einer Einsicht in die Verhältnisse. Und die müssen wir herstellen, bevor wir dann in harte Aushandlungsprozesse kommen. Da geht es um harte Interessensfragen. Ja. Das ist nicht einfach zu machen. Aber wir brauchen erstmal die Einsicht, dass es gemacht werden muss. Darüber müssen wir eine öffentliche Debatte führen.
Machen wir gerade.
Ja.
Ich finde es gut, dass Sie das mal so offen ansprechen. Noch eine letzte Frage dazu, bevor wir gleich nochmal konkreter zur Automobilindustrie sprechen. Sie fordern jetzt zum wiederholten Mal diesen Mentalitätswandel. Da muss sich was verändern in den Köpfen. Das muss wieder, diese alte deutsche Idee richtig ranklotzen und dann wird das schon. Die muss da wieder kommen. Wann haben wir das verloren? Was würden Sie sagen? Wann ist das passiert?
Im Laufe der Zeit.
Aber wann? Wann konkret? Haben Sie eine Idee, wann?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess. Das ist vielleicht einfach der Fluch des Reichtums, dass man irgendwann denkt, der ist einfach da. Das ist nie der Fall. Ich habe gerade eine Rede gehalten, 500 Jahre Bauernkrieg. Da gab es eine wichtige Formel, Losung, Ansage. Luther hat die zum ersten Mal verwendet im christlich-religiösen Kontext: Freiheit. Meine Botschaft war: Freiheit bekommt man nicht geschenkt. Die muss man sich immer erkämpfen. Und sie ist gefährdet. Man kann sie verlieren, dann muss man sie wieder erkämpfen. Und diese Freiheit, darum geht's nicht letztlich, ja. Sind wir freie Menschen in einem freien Gemeinwesen, wo wir selber, das, was ich jetzt, glaube ich, schon 7-mal gesagt habe, etwas aushandeln. Und zu diesem Aushandeln braucht man erstens Regeln. Die hatten die Bauern damals, sie hatten keine Verfassung. Deswegen haben sie das Evangelium genommen als Regel. Ja, das war die Grundierung der 12 Forderungen aus Memmingen, die ersten Forderungen von Bürger- und Menschenrechten, kann man vielleicht sagen. So, also dazu brauchen Sie ein Fundament, weil sonst, wenn Sie nur dealen ohne Regeln, dann siegt da im Deal immer der Stärkere. So, das ist, und da müssen Sie einen Willen haben. Den Willen hatten die Bauern, darum sind sie aufgestanden für die Freiheit, auch wenn es in einer fürchterlichen Niederlage geändert hat. Aber der Geschmack an Freiheit ist nie mehr verschwunden.
Das ist schön, ja.
Und darum geht es. Wir brauchen erstmal das Bewusstsein, wenn wir das wollen, diesen Wohlstand, dass das nur so geht. Und ist doch erstaunlich, obwohl jetzt schwere, eigentlich wenig sinnstiftende Tätigkeiten immer mehr abgenommen haben, ja, haben wir auf einmal einen Begriff wie Work-Life-Balance. Das ist auch ein ganz merkwürdiger Begriff, als würden wir alle sinnlose Arbeiten verrichten. Ja. Also ich meine, heute ist doch der Großteil der Arbeit, der kann doch hochgradig sinnstiftend und sinnerfüllend sein. Das waren übrigens natürlich auch schwere, eigentlich persönlich höchst unangenehme Arbeiten. Wenn Sie überlegen, das merken Sie heute noch, die Menschen, die in einem Bergwerk gearbeitet haben, die dabei krank wurden und sicher diesen Job irgendwo auch verflucht haben. Mhm. Aber im Letzten hatten sie auch einen Stolz, weil sie wussten, ohne unsere Arbeit kann diese Gesellschaft so gar nicht leben. Und deswegen ist doch Work-Life-Balance ein ganz merkwürdiger Begriff. Ich muss doch gucken, dass ich das beides irgendwie zusammenbringe und nicht sagen, da gibt's Work und da gibt's Life. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein Trend gewesen, wo sich was verschoben hat.
Das ist interessant, ne? Also das Sinnstiftende sozusagen auch in der Arbeit zu sehen. Live. Mhm. Ja, auch Arbeit kann letzten Endes ist sozusagen eine wichtige Dimension eines gelungenen Lebens. Das sehe ich genauso. Mhm. Ist das tatsächlich, was uns abhanden gekommen ist? Also stellen wir das so hart kontrastierend gegenüber? Oder ist das eigentlich nur so ein Schlagwort, in einer so, wie soll man sagen, so küchenpsychologisierenden Gesellschaft, die irgendwie sagt, okay, pass auf, du musst auch ordentlich frei haben, wenn du hart arbeitest?
Naja, ich finde, natürlich kann man sagen, ich möchte einen erfüllten Arbeitstag haben und ein erfülltes Freizeitleben. Also das ist schon ein Anspruch, den man haben kann. Aber natürlich geht es darum, dass beides im Gleichgewicht steht. Und ich glaube, dass sich da eben schon was verschoben hat, dass ein bisschen zu viel Life dann doch überwiegt teilweise gegenüber der Work, die eigentlich hier am Standort liegen geblieben ist und zu machen ist. Ja.
So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht nur denken, es ist alles ganz schlimm.
Naja.
Also für Apokalypse waren bis jetzt Sie zuständig.
Wenn Sie in eine Start-up-Szene gehen,
ja.
Wenn Sie heute, wie ich, sag mal ein Beispiel, ich gehe in die Raumfahrtfakultät von Stuttgart, wo die jungen Leute eine totale Aufbruchsstimmung haben. Die wollen die Welt verbessern. Die denken sich was aus. Wie können wir aus dem Weltraum einfach was tun? Ich meine, wir haben auch sehr, sehr viele Kerne in der Gesellschaft und die klotzen ran.
Finde ich auch.
Die klotzen dann rein. Also wenn du begeistert bist auch von der Idee von etwas Neuem, dann hast du da auch einen anderen Sound. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt wieder schaffen alle wie die Blöden. Es geht um Kreativität.
Ja.
Es geht um Innovation.
So, sehen wir
es
genau
geht darum,
da hinten.
Dass der Staat auch da investiert.
Genau.
Und auch die Unternehmen, das ist die sehr, sehr wichtige Aufgabe in Forschung und Entwicklung,
so.
Das zu promoten. Da müssen die Gelder reinfließen.
So, aber da sind wir jetzt gerade. Ist es auch eine Frage von Kreativität, was wir jetzt beispielsweise mit Ihrer Autoindustrie machen? Ich meine, können Sie mal erklären, Herr Kretschmann, die Autoindustrie für Baden-Württemberg? Wir alle wissen auf einer technisch-theoretischen Ebene, dass das wahnsinnig wichtig ist. Aber Sie, als Ministerpräsident von Baden-Württemberg, was ist Autoindustrie für dieses Land?
Das ist das Rückgrat der Wirtschaft in hohem Maße, weil da sehr viel dranhängt. Vor allem indirekt, denken Sie nur an den Maschinenbau oder ein Unternehmen wie Bosch, das selber ja gar keine Automobilfirma ist. Viele kleine Mittelständler, aber auch im Softwarebereich und so weiter. Es ist in dem Geflecht hängen sehr, sehr viele dran. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist, das hat ja was mit der Identität meines Landes zu tun. Wurde das Automobil erfunden? Aus diesem Automobil wurde ein hochwertiges Massenprodukt, das den Alltag völlig durchdrungen hat, worauf man stolz war, die besten Autos der Welt zu bauen. Und das macht was mit einer Region, wenn das richtig schwer kriselt und man Angst haben muss, die gehen in die Knie.
Ich meine, allein im Großraum Stuttgart, Frau Alvarez, hängen ungefähr 200.000 Jobs direkt, indirekt an dieser Industrie. Insgesamt, ich glaube, ungefähr 480.000. Dazu kommen die ganzen Maschinenbauer und so weiter.
800.000 sind das rund.
800.000 insgesamt. Ich trage nur mal die Zahlen vor. Man kann das ja auch sozusagen in Zahlen vermessen. Ne? Bis 2035 könnten 140.000 Arbeitsplätze in dieser Automobilbranche in Deutschland verloren gehen. Allein Porsche will in den nächsten Jahren 4.000 Stellen abbauen. ZF, der riesige Autozulieferer, bis zu 14.000. Bosch, gerade erwähnt, mehr als 12.000, allein in Deutschland 7.000 Stellen. Das Sparprogramm für Mercedes könnte in den nächsten wenigen Jahren 10.000 Stellen kosten. Das ist echt eine Ansage. Dann schaut man sich nochmal den Gewinneinbruch an. Der liegt bei allen Großen ungefähr bei -40%. Das tut richtig weh. Wie wollen wir das kompensieren? Was passiert denn da gerade?
Ja, das ist wirklich bitter. Also 1886 ist eben in Baden-Württemberg der Automotor zum Patent angemeldet worden. Baden-Württemberg ist wirklich die Wiege der deutschen Automobilindustrie. Wir sind ja jahrhundertelang Technologieführer gewesen. Mhm. Mercedes wird nächstes Jahr 1926 gegründet. Und derzeit erleben wir eben, wie es ordentlich scheppert. Wir haben jetzt heute die Zahlen gesehen und die Autoindustrie hat wirklich den Anschluss verloren in sehr zentralen Märkten, vor allen Dingen in China, wo wir bisher jedes dritte Auto hin verkauft haben. Das ist auch heute noch der Fall. Aber gerade in diesem E-Auto-Segment spielen die deutschen Autobauer zunehmend eine geringere Rolle.
Und was ist da passiert? Wann haben wir eigentlich den Anschluss verloren? Ist es dieses Hin und Her, das ich vorhin beschrieben habe? Also sagen rein in die Transformation, in die E-Mobilität, dann abrupt wieder raus, dann zaghaft wieder rein. Sie sagten, haben das so schön beschrieben, sagten, deutsche Automanager haben mittlerweile ein Schleudertrauma von diesem ewigen Hin und Her der Politik.
Ja, von dem Hin und Her der Politik, von dem Hin und Her natürlich auch mit Blick jetzt auf die Zölle auf die USA.
Zum Beispiel?
Aber sie selbst haben natürlich auch erhebliche Versäumnisse. Sie sind einfach viel zu spät in die E-Mobilität gestartet und sind von den Chinesen überholt worden. Die konnten beim Verbrenner nicht viel reißen, aber sind dann eben mit voller Kraft in den E-Mobilitätssektor gegangen. Und ich finde, Herr Diess hat gestern bei Ihnen in der Sendung einen sehr interessanten Satz gesagt. Da ging es um die Schnellladebatterien von BYD und Kandidat.
Genau, haben wir drüber gesprochen. Ja.
Genau, das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass sowas möglich ist.
So und, schnell, ne?
Genau.
Da geht's nur für die, die es nicht gesehen haben. Also wir sprachen darüber, dass BYD angekündigt hat, wir bringen jetzt Batterien, die in 10 Minuten vollladen. Und dann kommt der Chef von CATL, der größten Batteriefirma der Welt, auch Chinesen, und sagt, 10 Minuten ist viel zu lang, machen wir demnächst in 5. Das ist der Technologiesprung, der da gerade passiert.
Genau, und ich glaube, diese Einstellung, das hätte ich mir niemals vorstellen können, der ist in der deutschen Automobilindustrie ja doch sehr verbreitet gewesen mit Blick auf China. Da konnte man sich nicht vorstellen, dass man so schnell die Rücklichter sieht und ist entsprechend langsam auch in diesen Markt eingestiegen. Die Gewerkschaften spielen da sicherlich auch eine wichtige Rolle. Wir haben über das Thema Arbeitszeit gesprochen. Es ist gerade mal 1,5 Jahre her, dass die eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich gefordert haben. Und jetzt sehen wir, wie eben Zehntausende Arbeitsplätze abgebaut werden. Das ist schon wirklich eine sehr fatale Entwicklung. Und es trifft eben nicht nur Volkswagen, sondern es trifft eben auch die Premium-Hersteller wie Mercedes. Vor 10 Jahren sind 500 Maybach pro Monat nach China verkauft worden. Ja, inzwischen stellen die ihren eigenen Maybach her.
Das ist eh überhaupt eine interessante Entwicklung, die wir da auch sehen. Ne? Es hat auch Herbert Diess gestern hier erwähnt, in China für China. Das heißt VW, auch Mercedes macht es ähnlich, BMW glaube ich auch, Tesla auch. Das heißt, du produzierst dort, verdienst dort auch Geld und dann wird der Gewinn möglicherweise auch nach Wolfsburg überwiesen. Aber davon hast du keinen einzigen deutschen Arbeitsplatz.
Nein, kein Arbeitsplatz, keine Wertschöpfung vor Ort.
Genau.
Ja. Und eine weitere Deindustrialisierung.
Das heißt, VW geht es dann gut als Unternehmen, weil die verdienen dann im Zweifel Geld?
Nein, in China nicht mehr. Also da geht es ihnen nicht gut. Umso entscheidender ist eben die Frage, wie sich die Lage in den USA entwickeln wird. Aber auch da versucht Donald Trump jetzt durch die Zölle natürlich zu erreichen, dass mehr Autobauer ihre Produktion in die USA verlegen. Wir haben schon vorher dieses Tariff-Jumping gesehen, also dass Autobauer überlegt haben, sie umgehen die Zölle und investieren in den USA. Volkswagen will 20.000 Euro eben.
20 Milliarden. Investieren in Amerika.
Amerika. Und
das ist Geld, das dann hier
Geld,
fehlt.
Das ist Geld, was hier nicht investiert
wird. Also hier reden wir darüber, dass Werke geschlossen werden, Osnabrück und so weiter.
Genau.
Und dann gibst du 20 Milliarden nach Amerika. Wie schwer ist das gerade auch da, diese Transformation für die deutsche Autoindustrie? Das heißt, du würdest jetzt sagen, wir investieren in den USA. Aber bis so ein Werk gebaut ist, bis das Geld dort ist, bis die Arbeitsplätze geschaffen, bis die Facharbeiter gefunden sind, das ist auch in Amerika ein riesiges Thema, ist Trump schon möglicherweise länger nicht mehr Präsident. Und vielleicht sind die Dinge wieder ganz anders. Das heißt, daraus resultiert eine riesige Unsicherheit. Wie geht man damit um?
Ja, das ist natürlich für die Managerinnen und Manager eine ganz heikle Phase, gerade weil sie einfach nicht wissen, was heute gilt, gilt morgen womöglich nicht mehr.
Ja. Und Unsicherheit, oder hat sich erledigt.
Und, eben, und Unsicherheit ist eben das größte Gift für Investitionsplanung. Und deswegen wird gerade eben sehr zurückhaltend umgegangen mit Investitionen. Das ist ein Problem für alle Autobauer hier.
Ich freue mich, dass wir heute die Chance haben, mal zu sprechen, Herr Kretschmann, weil ich sehr früh wahrgenommen habe hier, Sie waren länger nicht hier, aber ich habe das so als Gerücht und Geraune sehr früh gehört, bevor es dann auch offizieller wurde, dass Sie sehr früh darüber nachgedacht haben, die Chance zu nutzen, die jetzt aus der Wiederbewaffnung, aus der Aufrüstung entsteht. Das heißt, die Idee ist sozusagen, aus Autoingenieuren, aus Autobauern jetzt Facharbeiter in der Rüstungsindustrie zu machen?
Ich will mal so sagen, das war mir schon klar. Wir müssen auch schauen, dass wir andere Standbeine stärken. Früher haben wir immer gesagt, wir sind die Exportnation. Heute sagen wir sind exportabhängig. Man merkt, wie sich da was gedreht hat.
Semantisch auch, ja.
Ich glaube, dass ich das relativ früh gesehen habe. Und wir haben zum Beispiel mit der Gesundheitswirtschaft ein sehr starkes Standbein. Das ist nur nicht so bekannt.
Pharma, ne?
Fahrzeugbau, Anlagenbau, Maschinenbau. Das kann jeder im Schlaf runterbeten, wenn es um Baden-Württemberg geht. Aber dass wir auch ein Top-Pharma-Standort
sind.
Ja, Medizintechnik, ganz alte, gute Cluster haben, ist eigentlich wenig bekannt. Und das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren promoted, einen Strategiedialog extra eingerichtet, in dem die Akteure zusammenarbeiten. Auch da haben wir ja disruptive Entwicklungen, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Das ist das eine. Und was damit zusammenhängt, dann personalisierte Medizin. Das heißt, man macht ein Medikament, das genau für Sie und Ihren Körper passt. Das löst ja auch unglaubliche Entwicklungen aus. Dazu künstliche Intelligenz in der Diagnostik zum Beispiel. Also das haben wir schon gemacht.
Ja, stimmt.
Das Zweite, nach anderen Märkten Ausschau halten. Sehr früh bin ich nach Indien. Wie war es da? Aber ich hatte überhaupt Mühe, eine Delegation. Also wir machen ja Auslandsreisen hauptsächlich mit Wirtschaftsdelegationen. Hatte Mühe, da überhaupt eine relevante Delegation zusammenzukommen. Alle waren völlig auf China fixiert. Heute sehen das alle und das ist jetzt ein echter Vorteil, dass wir das so früh begonnen haben mit unserer Partnerregion Maharashtra. Die hat einen potenten Maschinenbauer. Also das. Und jetzt muss man aber natürlich sehen, es kam der Ukraine-Krieg dazu, das darf man nicht vergessen. China hat einfach den Verbrenner übersprungen und voll investiert in die Batterie. Und wir machen Debatten um den Elektroantrieb. Vollkommen aberwitzig. Der Elektromotor ist nicht das Problem. Der ist in jeder Hinsicht dem Verbrenner überlegen. Ja,
was den Wirkungsgrad angeht.
Wirkungsgrad, Wartung, Drehmoment, Einfachheit, Wartungsintensität. Das Problem ist die Batterie.
Das ist ja auch die Wertschöpfung.
Ja,
40%.
Das liegt alles in China, einschließlich der Rohstoffe, die man dafür benötigt. Und es hat Europa nicht rechtzeitig gesehen, um eigene Produktlinien aufzubauen. Und jetzt. Also eine schlimme Nachricht war, dass jetzt Porsche mal erstmal hoffentlich nur temporär aus diesen Hochleistungsbatterien wieder aussteigt, die er ja für seine Sportfahrzeuge braucht. Wir hatten ja gar keine elektrochemischen Lehrstühle mehr, die von Relevanz waren.
Bauen Sie sowas wieder auf?
Das sind alles Außenfaktoren und wir sind in einem guten Aufholprozess. Also da bin ich nicht so pessimistisch. Wir sind immer
in Grundlagenforschung waren wir eigentlich immer ganz gut.
Und dann hat man ganz vergessen, heute ist ein Auto ein Smartphone auf Rädern. Die ganzen Softwareprobleme, die wir hatten. keine europäische Cloud und all diese Dinge kommen dazu nicht. Also da ist, hatten wir eine richtige Lücke, nicht weil wir halt auf den Verbrenner und seine Optimierung fixiert waren. Und wenn Sie dann in dem Prozess eine Kampagne machen zu dem Ausstiegsdatum, ich bin jetzt gar kein Anhänger solcher Daten, noch nie gewesen, aber wenn Sie sowas schon mal gemacht haben, dann machen Sie eine riesige Kampagne, wie die Union das gemacht hat, weg mit diesem Verbrenner aus zu dem Zeitpunkt, dann senden Sie eine Botschaft, die heißt, na ja, ob das was ist mit dem Verbrenner. Sie untergraben den Glauben an die neue Technologie und sowas darf man nicht machen. Ich war da eigentlich mit der Automobilindustrie einig. Dafür gibt es einen Instrumentenkasten, der nennt sich Review. Das heißt, das wird ohnehin überprüft bei der Europäischen Union. Statt zu sagen, so, das überprüfen wir jetzt, dann gucken wir, ob das der richtige Zeitpunkt ist, ob wir das flexibler machen. Aber so eine Kampagne zu machen, die hatte einen schweren Kollateralschaden. Das Vertrauen in die Elektromobilität ist sofort rapide abgesunken. Dadurch ist die Delle verstärkt worden. Und wir haben den Hochlauf nicht hinbekommen. Jetzt beginnt er allerdings, habe ich den Eindruck.
Ja, das stimmt.
So, und diese Delle, die macht uns riesig zu schaffen. Das sehen Sie am Porsche, der das gemacht hatte. Jetzt muss er einfach das mal liegen lassen, weil er die Nachfrage gar nicht hat. Wenn jetzt der Hochlauf kommt, steigt er vielleicht wieder ein. Aber wir haben ein Grundproblem, dass wir in solchen Grundtechnologien, die wir für eine neue Technologie, nämlich Elektromobilität, braucht, dass wir die nicht haben in Europa. Es fehlen die Produktlinien. Und auch wenn wir jetzt Trump sehen und America first, da kann die Antwort heißen nur Europe United. Das kann die einzige Antwort sein. Und da kann man nicht auf den Langsamsten warten. Da müssen wir gucken, dass wir uns wieder so aufstellen, wie wir es früher gemacht haben. Man hat den Airbus eingefädelt. So. Gegen Boeing. Und das war ein erfolgreiches Produkt, mit dem man Konkurrenzfähigkeit, und dieser Geist muss wieder einziehen.
Darüber, Frau Alvarez, haben wir neulich gesprochen. Das ist eine der Fragen, die ich mir seit langer Zeit stelle, weil Sie es gerade erwähnen. Wir haben mit Airbus etwas hingekriegt, was uns kaum einer zugetraut hätte. Wir bauen wirklich gute Flugzeuge. Wie mit dem A380 etwas gebaut, was technologisch jetzt vielleicht etwas ist, was nicht unbedingt die große Zukunft ist, aber was identitätsstiftend war, ja, so einen Riesenvogel zum Fliegen zu bringen, das war großartig. Warum sind wir nicht in der Lage, oder anders gefragt, gibt es Pläne, zum Beispiel ein europäisches Batteriethema hochzuziehen? Weil die Unternehmen alleine, das ist mein Eindruck, ob man bei Mercedes oder auch VW oder auch immer nachfragt, ich habe das Gefühl, das kriegen die aus eigener Kraft so nicht mehr hin. Aber ein europäisches Batterie, großes Projekt. Gehen wir sowas an oder schlafen wir weiter vor uns hin?
Die Unternehmen sollten das aber natürlich aus eigener Kraft hinbekommen, allein aus eigenem
Interesse. Aber die sagen Ihnen, wir sind 10 Jahre zurück.
Ja, aber wir haben es ja in der vergangenen Legislaturperiode mit Northvolt gesehen. Ja, da sollte eben ein Batteriewerk hier aufgebaut und gefördert werden. Da sind ja Millionen Steuergelder reingeflossen und man hat dann eben auf das falsche Pferd gesetzt. Deswegen ist es eigentlich auch gerade in so einer Transformationsphase nochmal wichtig, auf den Markt auch zu setzen.
Aber glauben Sie wirklich, dass der Markt das richtet? Weil das ist ja genau die Frage.
Schauen Sie, ich nehme mal ein anderes Beispiel, nämlich die Energiepolitik. Jetzt ist Deutschland einen eigenen Weg gegangen. Jetzt will ich nur aus der Kohle aussteigen, aus Gas, sondern auch ist aus der Atomenergie ausgestiegen. Das haben ja andere nicht gemacht. Mein neuer EnBW-Chef, Stamatelopoulos, der hat mal in der Runde gesagt, das ist sehr mutig gewesen.
Womit er recht hat.
So ist es. Ja. Und wenn man diesen Mut mal hatte, Sie haben ja vorher das Wort Moonshooting benutzt.
Moonshot.
Das habe ich, hab ich im Silicon Valley bei meinem ersten Besuch mitgenommen. Think big. Da muss man das auch machen. Und nicht zwischendurch wieder mit Atomkraftwerken herkommen, wo jeder weiß, der Zug ist, war in Deutschland einfach abgefahren. Da geht man auf neue und andere Dinge. Und das war hier wieder dasselbe. Statt zu sehen, das kommt, da musste man nur nach China gucken. hat man wieder gezögert und dann redet man dort von Technologieoffenheit und meint in Wirklichkeit den Verbrenner.
Das ist die Chiffre für lass uns alles weiter so machen wie immer.
Das kann man einfach nicht machen. Also diesen Geist aus dem Silicon Valley, da kann man nichts eins zu eins übernehmen. Das sieht man am Musk, das muss man auch nicht machen. Aber den Spirit, dass man auch mal mutig was macht und wenn man den Schritt gegangen ist, ihn auch mutig weitergeht und nicht immer mit der deutschen Bedenkenträgerei immer alles zerredet.
Aber es geht ja auch darum, wir haben wirklich viele mutige Unternehmerinnen und Unternehmer im Land. Viele findige, gerade im Ländle. Aber man muss sie dann eben auch lassen. Und gerade die Grünen haben ja in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass sie eben sich mit Berichtspflichten beschäftigen und eben nicht mit ihren Innovationen. Also das ist schon, wenn Sie auch Bürokratieabbau einfordern, Herr Kretschmann, das war gerade in der vergangenen Legislaturperiode eine Bürde für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass das jetzt in der neuen Legislatur wirklich
Sie
abgebaut wird.
Erlauben mir, dass ich Ihnen da hart widerspreche.
Ich erwarte nichts anderes.
Der Robert Habeck hat die LNG-Terminals in einem Zeit durchgepowert. Da haben doch alle mit den Ohren geschlackert.
Das ist wahr.
Ich meine, wir hatten sowas jemals hinbekommen. Und alles, was die Grünen jemals gepredigt haben, einfach über den Haufen geworfen. Ja? In der Europäischen Kommission, von daher kommen all diese, mit Verlaub, da hockt kein einziger Grüner in der Kommission drin. Und die Vorsitzende dieser Kommission ist Ursula von der Leyen, CDU. Also ich meine, wir sind keine Unschuldslämmer. Sie dürfen uns wirklich kritisieren, aber das nun mal, das packe ich nicht auch noch in unseren Rucksack. Das waren wir nun wirklich nicht.
Wir haben nur noch.
Ich bezweifle nicht, dass wir es vielleicht auch mitgemacht hätten. Und jetzt nicht die Promotoren waren, aber ausgeheckt und durchgesetzt haben es nicht wir. Wirklich nicht. Die Europäische Union hat in 10 Jahren, glaube ich, 10-mal so viel Gesetze gemacht wie die USA. Also da müssen die mal irgendwie runterkommen und das ist genau das Thema, wieder die großen Linien machen, das vereint und nicht zu glauben, man müsste die mittelständische.
Aber Deutschland hat ja immer noch mal eins draufgesetzt. Ja.
Das stimmt, aber er hat an einem Punkt recht, zur historischen Wahrheit gehört. Robert Habeck hat wie viele AKW abgeschaltet? 3, die Union mindestens 11. mich im Kopf. Also insofern ist eher klar, wer aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Deswegen ist dieses, es bringt auch nichts. Es ist verschüttete Milch. Ich würde gerne zum Schluss noch einmal das verstehen. Wenn wir vorhin nur um einen Gedanken, politisch müsste man, ist doch eigentlich, wir wissen doch alle, was zu tun ist. Wenn Sie vorhin sagten, und weil es heute hier um Automobilindustrie geht, 40% der Wertschöpfung bei einem E-Auto kommen über die Batterie. Da wird das Geld verdient. Da sind wir zu quasi 100%, was die Zellfertigung angeht. Nicht das Zusammenschrauben, aber die Zellen abhängig von China. Rohstoffe, aber auch Know-how. Da sagen Ihnen Leute von Mercedes zum Beispiel, da sind die uns 10 Jahre voraus. Und ich sitze dann immer da und denke, aber verdammt nochmal, wir sind nicht nur Deutschland, wir sind Europa. Wir haben wirklich Geld, wenn wir das wollen. Wir haben exzellente Wissenschaft, wir haben doch was drauf. Wenn wir europäisch beschließen, jetzt machen wir ein europäisches, fettes Batterie-Zellfertigungs-Startup, dann können wir das doch machen. Die Frage ist, gibt es den politischen Willen, das zu tun?
Ich habe den Eindruck. Also das, was die Europäische Union jetzt aufgesetzt hat, nochmal den Green Deal anders zu komponieren, nicht auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten, habe ich schon den Eindruck, dass da ein Ruck geht. Das Problem der Europas ist, sich zu einigen.
Ja, und da sitzen jetzt viele.
Wir brauchen da in vielen Fragen einfach eine Koalition derer, die vorangehen wollen und das dann auch machen.
Ja, aber sind Sie da optimistisch, Herr Kretschmann? Ja. Da sitzen ja jetzt auch so viele Leute, die ganz anders ticken als Sie. Die sind sehr weit rechts unterwegs und die finden Verbrenner gut. Die finden aus Prinzip alles doof, was in irgendeiner Form Innovation ist, weil früher war alles besser. Wie erklären Sie denen, dass das der Weg ist?
Machen. Durch Taten überzeugen.
Aber die machen nicht mit.
Ja, klar, ich meine, bei allen Versäumnissen, die mir jetzt der Automobilindustrie anhängen, aber erstmal hatten sie ein riesiges Nachfrageproblem. Es war eine riesige Delle, nicht eingeleitet, dass über Nacht die Prämien einfach abgeschafft wurden. Das muss man schon auch wirklich konzidieren. Aber die Welt ist jetzt anders. Und ich glaube jetzt spätestens, dass die andere Zange kommt, nämlich Trump, führt einfach dazu, dass jetzt ein Ruck durch Europa geht. Also den Eindruck habe ich nicht nur ich, hoffentlich.
Den Optimismus teilen Sie, Frau Alvarez, zum Schluss gefragt?
Ja, wir haben ja IPCEI-Projekte. Das sind Projekte von diesem besonderen strategischen Interesse, die auch im Bereich der Batterietechnologien zum Beispiel gefördert werden. Das ist sicherlich wichtig, die weiter zu verfolgen. Und wir dürfen eben keine weitere Unsicherheit reinbringen, um den Unternehmen diese Planungssicherheit zu geben. Denn am Ende freut sich sonst nur einer, nämlich die Konkurrenz.
Also, das war spannend. Danke sehr. Und es freut mich, dass jemand, sorry, wenn ich da noch mal auf Ihrem Alter rumreiten muss, so ist es aber nicht gemeint, sondern sehr respektvoll, mit 76 noch an beiden Enden lichterloh brennt, das finde ich gut. Das macht mir Hoffnung. So muss es doch sein. Danke Ihnen beiden ganz herzlich. Alles Gute Ihnen weiterhin, Herr Kretschmann. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.